Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Heute neues Lieblingswort gelernt, nämlich Besonnung. Besonnung von Wohnungen. Laut Paragraf 49 der Bauordnung NRW ist eine reine Nordlage von Wohnungen unzulässig. Also dürfen quasi ja, so Einzimmerwohnungen, die nur ein Fenster haben, nie nach Norden ausgerichtet sein. Ist das wirklich so? Was ist denn mit diesen ganzen Souterrain- und Erdgeschosswohnungen, bei denen auch nie ein Sonnenstrahl einfällt?
Exakt, oder stellen Sie sich vor, Sie haben einen schönen Baum vor Ihrem Haus, wo Sie immer schön die Vöglein anschauen, ja, wo die Sonne aber nicht richtig durchkommt, weil es eben im Sommer schön voller Blätter ist.
Ja, wir erzählen euch in dieser Podcast-Episode von einer super Wohnung in Köln, die nicht vermietet werden darf und was das alles soll. Außerdem schauen wir uns die Rückseite, also die erdabgewandte Seite des Mondes an. Die Chinesen sind dort mit einer Raumsonde gelandet. Moderator von Leschs Kosmos im ZDF, Harald Lesch, sagt bei uns, ganz gute Leistung, aber...
Es ist jetzt kein Durchbruch für die Mondforschung. Es ist einfach ein weiterer interessanter Schritt, den die Chinesen da gemacht haben.
Außerdem, das Verfassungsgericht in Tschechien hat entschieden, dass Supermärkte alte Lebensmittel nicht mehr wegwerfen dürfen, sondern sie verschenken müssen. So ähnlich ist das wie in Frankreich. Wieso werden in Deutschland immer noch so viele Lebensmittel verschwendet? Wie viel nochmal?
Jeder von uns wirft im Schnitt 80 Kilo Lebensmittel weg im Jahr.
Ja, auch das hört ihr hier bei uns, der Podcast zum Update vom 3. Januar 2019. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Erste Woche 2019 und schon hat China was rausgehauen. Den ersten Rekord im Weltraum dieses Jahres. Denn zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit ist eine Raumsonde auf der erdabgewandten Seite des Mondes gelandet. Mit an Bord ist auch ein Experiment aus Deutschland übrigens von der Universität Kiel. Es soll eine heikle Mission gewesen sein, die so noch nie zuvor gewagt wurde. Überall sehen wir heute Raketenanimationen, Bilder aus der Kommandozentrale und ganz stolze Wissenschaftler vor der Kamera. Und jetzt... Also perfektes Prestigeprojekt oder doch mehr? Wir haben Harald Lesch, Professor für Physik an der Ludwig-Maximilians-Universität München, nach seiner Einschätzung gefragt. Herr Lesch, ist die Landung auf der erdabgewandten Seite des Mondes in erster Linie gut für Chinas Machtansprüche und für Image oder auch ein großer Schritt für die Menschheit?
Naja, also die großen Schritte für die Menschheit, die sind ja lange her, sind ja 50 Jahre. Wir feiern ja 50 Jahre Mondlandung. Das, was die Chinesen jetzt gemacht haben, ist eine technische Meisterleistung, weil sie schon, die war gut vorbereitet. Die haben ja einen Kommunikationssatelliten praktisch hinter den Mond gebracht, sodass also alles, was auf der Rückseite des Mondes landet, mit über diesen Kommunikationssatelliten dann eben wiederum zur Erde zurückfunken kann, weil man bekommt ja keine Informationen, keine elektrischen Signale von der Rückseite des Mondes. Insofern ist es erstmal eine sehr, sehr hervorragende Navigationsleistung, nämlich so ein Ding praktisch automatisch gesteuert auf der Rückseite landen zu lassen. Und dann wird man auch ein bisschen Wissenschaft machen können. Die Rückseite des Mondes ist ein bisschen anders als die Vorderseite. Aber es ist jetzt kein, wie soll ich sagen, Durchbruch für die Mondforschung. Es ist einfach ein weiterer interessanter Schritt, den die Chinesen da gemacht haben. Mhm. Ich finde es viel interessanter, dass sie nicht es gewagt haben, irgendwann mal jemanden zum Mond zu schicken. Also warum die Chinesen keine bemannte Mondraumfahrt betreiben, das scheint darauf hinzudeuten, dass es so einfach nicht ist, wieder Raketen zu bauen von der Größe der Saturn V. Um lebenserhaltende Systeme samt Mannschaft zum Mond zu bringen. Das scheint immer noch nach 50 Jahren eine Riesenherausforderung zu sein, sondern man bringt eben tatsächlich nur Maschinen zum Mond.
Aber bis 2030 wollen die Chinesen Taikonauten, wie es bei denen ja heißt, auf den Mond schicken, die dort landen. Ihre Einschätzung, ist es denn tatsächlich momentan so schwer, zum Mond zu kommen? Haben wir das verlernt? Können wir das nicht mehr?
Das sieht ganz danach aus. Also die entsprechenden Raketen werden nicht mehr gebaut, sind ja auch teuer. Also die Saturn V war die einzige Rakete, die jemals Menschen aus dem Schwerefeld der Erde rausgebracht hat. Dazu war es notwendig, eine ziemlich komplizierte, um nicht zu sagen komplexe Abfolge von Brennvorgängen bei den verschiedenen Stufen zu zünden, sodass man wirklich aus dem Schwerkraftfeld der Erde rauskommt. Man muss sich das so vorstellen, als ob man wirklich aus so einem Tal rauskriecht. Und um aus dem Schwerefeld der Erde rauszukommen, muss man 11,4 Kilometer pro Sekunde schnell sein. Wenn man zu langsam ist, fällt man einfach wieder zurück. Hm. Und das bedeutet, man braucht sehr, sehr schubkräftige Triebwerke. Vor allen Dingen, die muss man auch im Weltall zünden können. Man kann mal nachlesen, wie das bei den Apollo-Missionen war. Die mussten ja dann, nachdem das Raumschiff den Mond längere Zeit umkreist hat, müssen die natürlich wieder zurückkommen. Und da geht es nicht nur einfach darum, wie bei Apollo 13, in Anführungsstrichen nach der Katastrophe, ein Raumschiff einmal um den Mond rumfliegen zu lassen und dann wieder zurück zur Erde zu fliegen, sondern es geht darum, dass man tatsächlich lebenserhaltend Mannschaften dort oben nicht nur auf dem Mond landen lässt, sondern auch ja ein Raumfahrzeug braucht, um den Mond zu umkreisen. Und das scheint alles sehr, sehr schwierig zu sein. Das heißt zwar immer, die Amerikaner hätten das nicht weitergemacht, weil es ihnen einfach zu teuer war und weil die Bevölkerung es nicht mehr so sehr interessiert hat, damals die Mondlandeunternehmen. Aber man muss sich heute schon fragen, wieso 50 Jahre danach immer noch keine Rakete zur Verfügung steht, um wenigstens im Prinzip mal wieder zum Mond fliegen zu können, sondern es ist alles viel schwächer. Die Leistungen der Internationalen Raumstation sind sicherlich großartig, aber überlegen wir mal, die ist 400 Kilometer hoch und die Amerikaner waren mit den Apollo-Missionen 400.000 Kilometer weit weg. Daran sieht man, dass wir uns da doch ein bisschen selbst verzwergt haben bei der bemannten Weltraumfahrt.
Und jetzt spricht trotzdem jeder über den Mars. Also zum Mond wollen sie alle gar nicht mehr. Die NASA will eine bemannte Mars-Mission bis frühestens 2030 ins Auge fassen. Also völlig unrealistisch in ihren Augen.
Das ist doch lächerlich, das ist lächerlich. Das sind alles nur Marketing-Gags. Also wissen Sie, wenn man die Zahlen anschaut, wie viel Geld eine bemannte Mondmission heute kosten würde. Also wir reden da über locker 100 Milliarden Dollar, vielleicht auch mehr. Von einer Mars-Mission, da hat man noch nicht mal eine Ahnung, wie teuer das wäre, weil man überhaupt keine Erfahrung damit hat, welche Art von Mars-Basismaterial braucht man. Wie würde das überhaupt aussehen, dort auf dem Mars eine Basis zu errichten, weil die Astronautinnen und Astronauten müssten eine ganze Weile auf dem Planeten Mars bleiben, bevor sie wieder zurückfliegen können, also mindestens 6 Monate. Eigentlich müssen sogar fast 12 Monate da oben bleiben, um in 6 Monaten wieder zurückfliegen zu können. Aber nehmen wir mal an, die Nationen, die bemannte Weltraumfahrt betreiben, würden das wenigstens mal probieren, auf dem Mond jetzt wieder zu tun, also eine Mondbasis aufzubauen. Und selbst das ist mit unglaublichen Herausforderungen verbunden. Da geht es um den Staub, dieses sogenannte Regolith, Luna Regolith, der offenbar elektrisch aufgeladen ist, der dann an den Klamotten dieser Astronauten hängen bleibt, was ganz schwierig ist, weil das Zeug ist hochgiftig und so weiter und so weiter. Woher kommt der Sauerstoff? Woher kommt das Wasser? Es wird immer gerne darüber berichtet, auf dem Mond gäbe es Wasser. Den muss man aber erstmal aus dem Boden holen. Das ist nämlich dann natürlich vereist. Also gibt es eine ganze Menge von Herausforderungen. Ich würde sagen, sowas sollten nur Leute anpacken, die wirklich seriöse Probleme mit einer gewissen wissenschaftlichen Seriosität bearbeiten und das Ganze nicht als Marketing-Gag betrachten.
Von Leschs Kosmos, Harald Lesch, Professor für Physik in München und Wissensvermittler auch im Fernsehen, bei uns im Radio. Über die Landung einer Sonde auf der erdabgewandten Seite des Mondes.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Sag mal, habt ihr schon Bird Box gesehen? Ist ein Netflix-Original mit Sandra Bullock in der Hauptrolle. Ziemlich spannend wohl.
Bitte mach die Augen auf. Mach die Augen auf.
Mach die Augen auf.
Mach die Augen auf.
Bitte verschont meine Kinder!
Ja, in diesem Horror-Thriller geht es darum, dass eine dunkle Macht, genannt das Problem, die Menschen in den Selbstmord treibt. Und wer das Problem ansieht mit den Augen, der stirbt. Und in diesem Film ist Sandra Bullock mit ihren Kindern auf der Flucht vor dieser Macht und zwar mit verbundenen Augen. Ralf Klein aus unserem Team, also dieser Film ist momentan extrem erfolgreich. In der ersten Woche nach Veröffentlichung, Ende Dezember war das, glaube ich, haben den mehr als 45 Millionen Menschen gestreamt. Jetzt warnt aber Netflix vor irgendeiner neuen Geschichte.
Netflix warnt nicht vor dem Film an sich, sondern von der Bird Box Challenge. Aha. Unter dem Hashtag spielen im Moment ziemlich viele Menschen diesen Film nach. Die verbinden sich dann selber die Augen, lassen sich dabei filmen und veröffentlichen die Videos dann eben in den sozialen Netzwerken auf Twitter, Facebook und Co. Und da hat Netflix jetzt eben auf Twitter geschrieben: Bitte verletzt euch nicht bei euren Birdbox-Challenges. Wir wissen zwar nicht, wie das Ganze begonnen hat, wir sind aber der Meinung, dass ihr wegen des Films nicht im Krankenhaus landen solltet.
Was machen die denn in diesen ganzen Videos mit den verbundenen Augen?
Also es gibt ganz harmlose Clips, wo Leute einfach mit verbundenen Augen Pommes essen oder so. Da kann jetzt ja nicht so viel bei passieren, würde ich mal sagen. Aber dann gibt es halt auch Leute, die bei der Challenge über einen Teppich stolpern oder die versuchen blind Rolltreppe zu fahren oder einfach wogegen laufen. Also ein Video, da hat ein Vater sich gefilmt und seine kleinen Kinder und sich die Augen verbunden und dann läuft das kleine Kind, so kann gerade laufen, erstmal voll mit dem Kopf halt gegen die Wand. Und dann gibt es auch noch ein Video, wo ein Mann sich halt während dem Autofahren die Mütze einfach über die Augen zieht und dann halt einfach mal blind weiterfährt. Also auch eine richtig dämliche Idee, würde ich mal sagen. Diese Warnung von Netflix hat jetzt bisher anscheinend noch nicht so viel genützt. Die Challenge geht nämlich munter weiter.
Ich probiere das auch mal gerade aus in Richtung Mikrofon.
Ja. Teurer.
Sorry an die Technik. Guck schon ganz böse.
Schade, dass ich dich nicht gefilmt habe dabei.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Etwa ein Drittel bis Hälfte aller Lebensmittel wird in Deutschland weggeworfen. Je nach Schätzung zum Thema sind es so 11 bis auch 18 Millionen Tonnen jährlich, was man da so liest. Ein Kollege hat mal ausgerechnet, dass das in Deutschland 670.000 Lastwagen voller Obst, Gemüse, Brot, Joghurt und Fleisch wären. Wenn man die aneinander reiht, dann wäre das eine Lastwagenkolonne von Südspanien bis Moskau und wieder zurück. Deutschland hat da, wie viele Länder, ein echtes Problem, macht aber nichts beim Lebensmitteln wegwerfen. Vielleicht können wir uns da ein Beispiel an Tschechien nehmen. Da hat das Verfassungsgericht jetzt ein Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung für rechtens erklärt. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Sandra Pfister, was wurde da in Tschechien beschlossen?
Es wurde beschlossen, dass Supermärkte unverkaufte Lebensmittel tatsächlich nicht wegwerfen dürfen, sondern sie müssen sie an Hilfsorganisationen abgeben. Das müssen sie schon seit einem Jahr, aber in der Zwischenzeit hatten 25 tschechische Abgeordnete dagegen geklagt. Und jetzt hat das oberste tschechische Verfassungsgericht der Regierung Recht gegeben. Sie darf die Supermärkte dazu verpflichten, dass sie die Lebensmittel, die sie wegschmeißen würden, hinterher an Obdachlosentafeln abgeben müssen. Also die Supermärkte müssen, wenn sie sich nicht daran halten, sogar maximal 400.000 Euro Strafe zahlen. Und das betrifft durchaus dann auch deutsche Konzerne, den Lidl, Penny und vor allem Kaufland. Die gibt es auch in Tschechien, also die müssen sich auch dran halten. Übrigens gibt es ein ähnliches Gesetz seit 3 Jahren auch in Frankreich. Und auch dort, oder das gilt dort nur für große Supermärkte, genauso wie in Tschechien. Groß heißt mehr als 400 Quadratmeter Verkaufsfläche. Und seither in der Tat geben die Supermärkte etwa ein Fünftel mehr ab als vorher.
Warum gibt es in Deutschland so ein Gesetz nicht? Wer sperrt sich dagegen? Mit welcher Begründung?
Es gibt keine offizielle Begründung dafür, warum es das nicht gibt, aber Nichtregierungsorganisationen wie die Deutsche Umwelthilfe oder der Verein Foodsharing, die glauben, dass es daran liegt, dass die Bundesregierung zu wirtschaftsnah sei. Also, dass sie den Supermärkten nicht wehtun will, dass sie die nicht zu nichts zwingen will. Die Supermärkte, das ist der Gedanke, die sollen freiwillig weniger wegschmeißen. In der Tat geben die Supermärkte auch jetzt schon freiwillig viel an die Tafeln ab, aber sie verbrennen eben auch viel oder lassen verrottendes Obst oder Gemüse dann zu Biogas machen. Mhm. Julia Klöckner, die Bundesministerin für Ernährung von der CDU, die hat kürzlich in der Tat ein paar Eckpunkte gegen Lebensmittelverschwendung auf den Tisch gelegt. Die Regierung hat sich verpflichtet, dass bis 2025 knapp ein Drittel weniger Essen weggeschmissen werden soll als jetzt. Aber Klöckner will bei den Privathaushalten anfangen, also bei uns, weil sie sagt, das sind die größten Lebensmittelwegschmeißer.
Hat sie damit recht?
Ja, sie hat recht. Mhm. Zumindest sagt das eine ältere Studie, aber auch viele neuere Indizien gibt's, nach der 60% dessen, was an Lebensmitteln in den Müll wandert, von uns selbst weggeschmissen wird. Nicht von den Supermärkten und übrigens auch nicht von den Bauern. Jeder von uns wirft im Schnitt 80 Kilo Lebensmittel weg im Jahr. Also, wir müssen uns wirklich an die eigene Nase packen, mehr schrumpelige Kartoffel kochen, wir müssen auch die Endstücke vom Toastbrot essen, also die Scheibe da vorne und hinten, die keiner so richtig will, mhm, und weniger große Packungen kaufen oder auch gezielt mal eher schrumpeliges Gemüse, ne?
Da gibt es so eine Bio-Kiste mit schrumpeligem Gemüse und Obst drin. Die bestellen wir, kommt alle 2 Wochen, ist super Zeug und ist Bio. Also vielleicht müsste das dann auch alles etwas billiger sein. Die Deutschen sind ja sehr preissensibel, ne?
Ja, ist richtig, müsste so sein. Einige Supermarktketten machen das ja auch, zeigen, dass es geht, dass man das auch billiger anbieten kann. Zum Beispiel Penny, die haben so eine Kiste vorne mit Gemüse mit Schönheitsfehlern, das heißt dann Biohelden. Also die Supermärkte sind da in der Pflicht, aber die reagieren eben auch auf unsere Präferenzen. Nur die makellosen Kartoffeln, nicht die verformten oder irgendwie versehrten. Genauso ist es bei der Paprika, bei all dem Gemüse. Und der andere, der ganz große Teil der Lebensmittelverschwendung, der kommt deswegen aus der Landwirtschaft, dass Bauern oft bis zu einem Drittel ihrer Kartoffel- oder Gemüseernte wegschmeißen oder zu Biogas verarbeiten lassen, zu Tierfutter. Das liegt eben auch daran, dass die Supermärkte ihnen das Gemüse mit den Schönheitsfehlern nicht abnehmen. Also da sind wir schon auch in der Pflicht, als Konsumenten nicht mehr so verwöhnt zu sein. Trotzdem würde ich sagen, jetzt mal Strich drunter, man kann die Supermärkte nicht ganz aus der Pflicht lassen. Vielleicht muss man sie nicht verpflichten, mehr an Tafeln zu spenden, das machen die meisten eh schon. Aber vielleicht sollte man das Containern erlauben, also dass man sich die weggeworfenen Lebensmittel holen kann. Oder man könnte sie vielleicht zwingen, die Einkaufswagengröße wieder zu reduzieren. Denn das ist ein Mechanismus neben Sonderangeboten, die eben uns dazu verleiten, mehr zu kaufen, als man braucht. Denn heute sind die Einkaufswagen teilweise 5-mal so groß wie in den 50er Jahren. Also da könnte man schon was tun als Supermarkt.
Hm. Was tun, damit in Deutschland weniger Lebensmittel weggeworfen werden? Sandra Pfister mit Zahlen und Fakten zur Verschwendung von Essen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Eigentlich eine gute Studentenbude. Beste Lage in der Innenstadt. Ein Zimmer mit Küchenzeile, sogar einem Balkon. Dazu noch relativ erschwinglich vom Geld her in Köln. Aber die Wohnung darf nicht mehr vermietet werden, obwohl es auch in Köln zu wenig Wohnraum gibt. Das Bauaufsichtsamt der Stadt hat dem Vermieter dieser Wohnung verboten, dort Menschen wohnen zu lassen, wegen fehlender, Achtung, Besonnung. Ja, das ist genau das, was ihr euch drunter vorstellt. Es soll zu wenig Sonnenlicht in die Wohnung fallen. Ganz ehrlich, also mit dieser Argumentation, da könnte man ja hunderttausende Wohnungen in ganz Deutschland sofort dicht machen. Wir sprechen drüber. Es geht da nämlich um die Nordlage dieser Wohnung. Rechtsanwalt und Experte für Mietrecht Hans Hannagard. Also was heißt Besonnung? Wie viele Stunden pro Tag muss in eine Wohnung die Sonne reinscheinen, damit da jemand wohnen darf?
Ja, ich habe mir jetzt die Eigenheiten dieser Bauordnung nicht genau angesehen, aber hier wird wohl ausschließlich auf die Nordlage hingewiesen und dass da ja theoretisch nie Sonne reinkommen könne. Die Besonnung selbst sagt aber natürlich überhaupt nichts darüber aus, wie hell es in einer Wohnung ist. Und insofern ist diese Regelung aus der Bauordnung für die Frage der Vermietbarkeit an sich völlig unangemessen. Und das, was da passiert ist, scheint mir auch weit über das hinauszugehen, was ein bestimmungsgemäßes Ermessen darstellt. Also ich halte das für vollkommen abwegig, was hier passiert ist. Und maßgeblich ist ja nur, ob man in dieser Wohnung überhaupt Licht hat und nicht, ob da die Sonne reinscheinen kann.
Hm. Sonst könnte man ja auch argumentieren, die ganzen Sutterer-Wohnungen, Erdgeschosswohnungen, wahrscheinlich auch erste Stockwohnungen in Städten, wo ganzjährig nicht ein einziger direkter Sonnenstrahl reinfällt, weil gegenüber eben große Gebäude sind, die Schatten werfen, die müsste man alle dicht machen sonst.
Exakt, oder stellen Sie sich vor, Sie haben einen schönen Baum vor Ihrem Haus, wo Sie immer schön die Vöglein anschauen, ja, wo die Sonne aber nicht richtig durchkommt, weil es eben im Sommer schön voller Blätter ist. Also diese Argumentation ist völlig hanebüchen und ich halte das also für völlig abwegig, dass man hier deswegen ein Nutzungsverbot ausspricht. Der Mieter ist, die Vermieter in diesem Fall sind ja auch sofort den Klageweg gegangen, zu Recht, und werden den Rechtsweg beschreiten. Und die zuständige Behörde hat auch schon gesagt, dass man das sicherlich wieder irgendwie einrenken kann. Und ich denke, dass sich das auf diesem sogenannten kleinen Dienstweg auch wieder einrenken wird. Denn hier hat man mit Kanonen auf Spatzen geschossen und überhaupt nicht auf die tatsächlichen Verhältnisse Rücksicht genommen. Was damit natürlich geschützt werden sollte, war, dass man gesunde Wohnverhältnisse hat. Es soll also niemand in, wie es in manchen anderen Ländern üblich zu sein scheint, man hört das so aus Spanien, in fensterlosen Räumen wohnen müssen, weil das einfach der Gesundheit abträglich ist. Das kann sich auch jeder vorstellen. Man will ja auch nicht im Keller ohne Fenster irgendwie wohnen. Also das ist einfach ausgeschlossen und deswegen hat das einen gewissen Sinn, aber das, was hier gemacht wurde, da ist sie mit Sicherheit übers Ziel hinausgeschossen worden.
Mal angenommen, er kommt da nicht durch vor Gericht. Was kann der Mann denn jetzt mit seiner Wohnung dann noch machen? Kann er die wenigstens als Gewerbe vermieten, als Büro oder vielleicht als Ferienwohnung?
Also als Ferienwohnung würde nicht gehen, denn das ist ja auch zum Aufenthalt von Menschen bestimmt. Als
Büro
Gewerbe,
auch.
Als, ja, Büro in dem Sinne hat aber nicht den gleichen Schutz wie die Wohnung, denn man glaubt ja, man würde sich in der Wohnung häufiger aufhalten. Bei mir ist das auch nicht der Fall, ich bin in meiner Wohnung auch wesentlich seltener als in meinem Büro. Aber geschützt ist bei der Landesbauordnung tatsächlich nur die Wohnung selbst. Als Gewerberaum könnte er es weiter verwenden, wenn da beispielsweise jemand sein Lager reinmachen will oder ähnliches. Wenn da tatsächlich, mal gesetzt den Fall, das würde stimmen und das wäre beispielsweise ein fensterloses Apartment, was er da vermieten würde, stockdunkel, könnte natürlich jemand seine Dunkelkammer da einrichten oder könnte jemand seinen Bürokram unterbringen. Das wäre gar kein Problem. Aber ich meine nicht, dass das auf dem Rechtsweg halten wird, dieses Verbot.
Mietrechtsanwalt Hans Hannagard über Wohnungen, die eigentlich fein sind, aber wo Paragraphenreiter sagen, nein, hier steht, dass man da nicht wohnen darf, also darf dann niemand wohnen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Neues Jahr, neue Gesetze, auch in den USA. Und da fanden wir eines in Kalifornien ganz spannend. Da geht es um Tierbabys. 10.000 Puppy Mills, also Welpenfarmen, soll es in den USA geben. Das schätzt jedenfalls die Tierschutzorganisation Humane Society of the United States. Zum Teil sind diese Welpenfarmen legal, zum Teil aber auch illegal. Dort werden Hunde gezüchtet und zum Teil unter völlig unwürdigen Bedingungen aufgezogen und dann später verkauft. Bei Kitten Factories, also Kätzchenfabriken, Fabriken läuft das ganz ähnlich. Ein neues Gesetz soll jetzt genau solche Tierfarmen stoppen. Rahel Klein aus unserem Deutschlandfunk Nova-Team. Was genau regelt dieses Gesetz?
Also in Kalifornien dürfen Tierhandlungen jetzt nur noch Haustiere verkaufen, die aus Tierheimen stammen oder die von Tierschutzorganisationen gerettet worden sind. Und damit will man eben gegen Züchter vorgehen, die massenhaft Tiere züchten, möglichst viel Profit damit machen wollen, dabei aber eben null aufs Tierwohl achten, wie zum Beispiel in solchen Puppy-Mills eben oft. Und wer sich da nicht an dieses neue Gesetz hält, dem droht eine Strafe von 500 US-Dollar. Private Züchter, die Nachweis über die Herkunft ihrer Tiere haben, die sind von dem Verbot aber ausgenommen. Und in Großbritannien, da gibt es schon so ein ähnliches Gesetz. Da darfst du Hunde und Katzenbabys nur noch beim Züchter oder aus dem Tierheim holen, aber nicht mehr in der Zoohandlung.
Soweit also Kalifornien, Großbritannien. Wie ist das bei uns in Deutschland geregelt? Hier gibt es ja auch große Zoohandlungen zum Teil, so Zoosupermärkte fast schon. Wo kommen die Tiere daher?
Also der Deutsche Tierschutzbund sagt zumindest, dass sie nichts von solchen Kitten Factories zum Beispiel wissen, dass es aber nicht heißt, dass es die nicht auch in Deutschland geben kann. Die meisten Zoohändler arbeiten mit kleineren oder größeren Züchtern zusammen. Die können seriös sein, müssen es aber nicht, sagt Jana Hoger von der Tierschutzorganisation PETA.
Die Tiere stammen häufig aus Produktionsanlagen, wo die Muttertiere tatsächlich wie Gebärmaschinen behandelt werden. Das heißt, das sind tausende Tiere in kleinen Käfigen zusammengepfercht. Die Muttertiere produzieren nach und nach Nachwuchs, der dann in unseren Zoohandlungen landet und in unseren Tiermärkten.
Ja, und PETA hat da vor einigen Jahren auch mal eine investigative Recherche gemacht und ziemlich erschreckende Aufnahmen veröffentlicht. Da sieht man auch Zuchtbetriebe, wo in den Käfigen dann eben kranke oder tote Tiere, also Meerschweinchen, Vögel, zwischen ihren Artgenossen liegen und teilweise von denen dann auch aufgefressen werden. Dass Meerschweinchen zum Beispiel oder Kaninchen in den Zoohandlungen jetzt also von einem kleinen tierlieben Züchter von nebenan stammen, das kann sein, muss aber nicht unbedingt stimmen.
Gibt es da bei uns überhaupt gar kein Gesetz, wie zum Beispiel jetzt in Kalifornien, das sowas verhindern würde?
Nee, so ein Gesetz gibt es nicht. Es gibt natürlich das Tierschutzgesetz und es gibt auch bei Hunden eine Tierschutzhundeverordnung, aber es gibt keine verbindlichen Regelungen zur Heimtierhaltung bisher. Und der Deutsche Tierschutzbund und PETA fordern deswegen auch ein solches Heimtierschutzgesetz.
Das würde besagen, dass eben keine Tiere mehr von Zuchtanlagen verkauft werden dürfen, sondern nur noch Tiere aus Tierheimen in Zoohandlungen beispielsweise vermittelt werden dürfen. Die Tierheime haben jährlich etwa 300.000 Tiere, die in die Tierheime kommen. So könnte der Schwemme eben auch entgegengewirkt werden.
Ja, weil die Tierschützer eben auch sagen, es gibt eigentlich genügend Tiere, die müssen nicht extra gezüchtet werden. Man könnte auch einfach die Tiere, die da sind, zum Beispiel im Tierheim, vermitteln. Und manche Zoohandlungen machen das auch schon. Die kooperieren dann mit Tierheimen. Da kann man dann die Tiere in den Läden sehen und das ist dann so eine Art Adoptierstube, sag ich mal.
Das heißt, noch gibt es in Deutschland kein Heimtierschutzgesetz. Aber wie kann ich dann sicher gehen, dass das Haustier, das ich mir vielleicht holen will, nicht aus so einer riesen Farm kommt?
Ja, also du kannst natürlich am besten, wie gesagt, erstmal ins Tierheim gehen, da gucken, ob du ein Tier adoptieren kannst. Wenn du einen kleinen Züchter kennst, der dir von jemandem empfohlen wird, ist es auch nicht schlecht. Wenn du dann doch in die Zoohandlung gehen solltest, dann sollte man sich wirklich genau anschauen, wo kommen die Tiere her. Also nach dem Züchter fragen, da auch mal hinfahren und gucken, wie hält er eigentlich die Tiere? Ist der seriös? Züchtet er alles Mögliche oder züchtet er vielleicht nur eine Rasse? Mhm. Interessiert er sich auch dafür, was du mit dem Tier am Ende irgendwie machen willst? Was damit passiert, ist auch ein gutes Zeichen, wenn er danach fragt. Und gut ist natürlich auch, wenn er einem Zuchtverband angehört. Und Tiere, die so von Welpenfarmen aus dem Ausland kommen, die werden meistens online angeboten. Da sollte man die Finger von lassen.
In Kalifornien dürfen Zoogeschäfte seit diesem Jahr nur noch gerettete oder aus Tierheimen stammende Haustiere verkaufen. Also keine Tiere mehr, die von großen Zuchtfarmen kommen. In Deutschland gibt es so ein Gesetz bisher nicht. Tierschützer fordern das aber schon länger.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Neues Jahr, alter Konflikt. Im Mittelmeer sind zurzeit zwei deutsche Rettungsschiffe unterwegs, die Bootsflüchtlinge an Bord genommen haben und jetzt darauf warten, dass sie diese Menschen in einem sicheren Hafen an Land gehen lassen können. Bisher gibt es aber kein Land, das dazu bereit ist. Es geht um die Sea-Watch 3 und ein von der Hilfsorganisation CI betriebenes Rettungsschiff. Unser Korrespondent in Rom, Jan-Christoph Kitzler, konnte mit der Einsatzleitung der deutschen Rettungsorganisation an Bord sprechen. Jan-Christoph, wie ist momentan die Situation an Bord der Sea-Watch 3?
Ja, das ist alles andere als einfach natürlich. Die sind jetzt schon seit vor Weihnachten an Bord auf der Sea-Watch 3. Am 22. Dezember haben sie eben 32 Flüchtlinge aufgebracht. Und darunter sind eben auch Frauen, Kinder, unbegleitete Jugendliche. Die haben schon einen richtig fetten Sturm hinter sich zwischen 7 und 8 Windstärken. Ich habe mit Philipp Hahn gesprochen, dem Einsatzleiter an Bord. Das klingt so ein bisschen komisch, die Leitung. Aber man versteht, glaube ich, ganz gut, was er sagt.
Die mentale Situation der Menschen verschlechtert sich von Tag zu Tag, insbesondere nach den Sturmtagen, die wir hatten. Die Ärzte machen sich ebenfalls um die mangelnde Verpflegung Sorgen. Es fehlen Vitamine. Und das, was wir an Bord haben, das ist für den ersten Hilfefall gedacht, aber nicht dafür, Menschen über einen längeren Zeitraum zu verpflegen.
Das Schlimme ist eben, dass die Leute nicht wissen, was aus ihnen wird. Diese Unsicherheit, die nagt an den Menschen. Und das ist, glaube ich, das größte Problem zurzeit an Bord. Die Stimmung ist nicht die beste.
Der Helfer hat gerade die Stürme angesprochen. Es ist eine stürmische Zeit. Im Mittelmeer immer noch momentan?
Ja, das hat sich ein bisschen beruhigt. Gestern, als ich mit denen gesprochen habe, da war es gerade einigermaßen okay. Dann haben sie sich an Malta gewandt, ob sie ein bisschen näher an die Insel heranfahren dürfen, sozusagen ein bisschen in Windschatten gehen. Das wurde dann gestern Abend spät genehmigt, also weil der Wind nämlich wieder heftiger geworden ist und hohe Wellen dort sind. Sie sind jetzt ein bisschen näher dran an Malta, da sind die Wellen dann nicht ganz so hoch, aber trotzdem, das ist kein besonders großes Schiff, das wird hin und her geschaukelt und die haben da schon einiges auszustehen.
Malta, Italien, welche Länder kommen denn in Frage, um die beiden Schiffe aufnehmen zu können, jetzt schnell?
Naja, die Niederlande, mit denen sind sie in Verhandlung, die haben sich wohl auch schon bereit erklärt, aber die wollen nur aufnehmen, wenn andere Staaten mitmachen. Das ist eben das Problem. Philipp Hahn hat gesagt, das Ganze ist alles andere als einfach, diese Flüchtlinge unterzubringen.
Ja, die Suche nach einem Safe Harbor, Safe Place gestaltet sich richtig schwierig für die Sea-Watch. Wir sind das erste Mal damit konfrontiert, dass die Staaten uns schlichtweg jede Hilfe verweigern. Wir sind in Verhandlungen mit der niederländischen Regierung. Wir fordern Deutschland auf, hier die Initiative zu ergreifen und Verantwortung zu übernehmen. Wir sind außerdem in Verhandlungen mit Malta.
Aber bisher bewegt sich eben nichts. Bisher warten alle darauf, dass irgendwas passiert. Aber eben kein Land ist in Sicht.
Was könnte unsere deutsche Regierung momentan tun, um den Flüchtlingen und der Besatzung an Bord zu helfen?
Ja, die müsste sozusagen dafür sorgen, dass alle Staaten sozusagen sich verpflichten, die Flüchtlinge aufzunehmen. Denn Italien hat ganz klar gesagt, wir machen unsere Häfen dicht, wir nehmen keinen auf. Die sollen bitte schön auf ganz Europa verteilt werden. Und man muss eben irgendwie darauf kommen, das kann doch nicht so schwer sein, 23 Menschen auf verschiedene EU-Länder zu verteilen. Da kann Deutschland seinen Beitrag leisten, vor allem auch eben darin, andere Länder davon zu überzeugen. Aber bisher ist man da eben alles andere als weit. Und so wird eben dieser Streit, diese Eskalation wieder auf dem Rücken von Menschen ausgetragen, die ziemlich viel Schlimmes hinter sich haben.
Sind diese beiden Boote eigentlich die einzigen, die da momentan noch unterwegs sind im Mittelmeer und retten?
Also die Rettungsorganisationen, die dort aktiv sind mit Schiffen, die sind ja sehr unter Druck gekommen in den letzten Jahren. Die wurden zum Teil eben angedroht mit dem Entziehen der Flagge. Die wurden sozusagen an die Kette gelegt in den Häfen. Es gab immer wieder Repressalien sozusagen, auch von Italien, auch von Malta. Da konnten die Schiffe tagelang, wochenlang nicht auslaufen. Inzwischen hat sich eben deshalb auch die Zahl der Schiffe reduziert. Es sind jetzt eben die beiden Schiffe der deutschen Organisation, die Sea-Watch und die CI, unterwegs. Dann gibt es noch ein Schiff einer spanischen Organisation, Open Arms. Also das sind die einzigen eigentlich, die bisher noch aktiv sind sozusagen.
Jan-Christoph Kitzler, Deutschlandfunk Nova-Korrespondent in Rom, zu 2 Rettungsschiffen im Mittelmeer, die Bootsflüchtlinge aufgenommen haben. Übrigens, die Zahl der Flüchtlinge, die über das Mittelmeer nach Europa kommen, die sinkt. Da gibt es neue Zahlen und nach Angaben der UNO sind im vergangenen Jahr mehr als 2200 Menschen bei dem Versuch der Überfahrt gestorben.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.